Fit for News, der Podcast. Ein Projekt des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung und dem Podcastradio Detektor FM.
Einfach keine Nachrichten mehr hören wollen. Das scheint tatsächlich ziemlich verbreitet zu sein und das ist ja auch erstmal nachvollziehbar, weil es eben so wahnsinnig viele schreckliche Nachrichten gibt. Also ich denke da an die Kriegsnachrichten aus der Ukraine und aus Nahost und dann dazu noch die vielen schlechten Nachrichten, was Umwelt und Klima angeht, also die Vulkanausbrüche in Island kürzlich oder das Erdbeben in der Türkei im vergangenen Jahr und natürlich bei uns auch das Hochwasser.
Ja, genau dieser Eindruck, den du hast, der wird auch bestätigt durch eine Studie, durch eine internationale Studie. Die zeigt nämlich, dass die Zahl der Leute, die ja sich verweigern, Nachrichten zu konsumieren, steigt. In der Umfrage haben rund 2/3 angegeben, ja, dass sie Nachrichten eigentlich gelegentlich oder auch ganz bewusst vermeiden.
Das ist ja auch verständlich. Ein großer Teil der News ist eben negativ und macht auch Angst. Da sind sich sogar Gesundheitsforscher weitgehend einig. Es kann krank machen oder zumindest Stress verursachen, solche Meldungen zu konsumieren. Aber was hat das für einen Einfluss auf unsere Gesellschaft? Wenn tatsächlich, wie du sagst, Lars, immer mehr Menschen aufhören, sich zu informieren. Was denkst du, steigen die einfach aus und gehen dann auch nicht mehr wählen und sind dann sozusagen raus aus unserer Zivilgesellschaft?
Ja, also verschiedene Experten sagen dazu, dass es einen Zusammenhang zwischen News-Verweigerung und politischem Desinteresse gibt. Wenn Menschen an der Politik eben kein Interesse mehr haben, dann kümmert sie auch nicht, welche Partei wie viele Stimmen bekommt und wer dann eigentlich die Regierung stellt. Das ist jetzt ja auch gerade mit Blick auf die Landtagswahlen dieses Jahr in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen ja kein ganz unwichtiges Thema.
Und genau deshalb sprechen wir drüber in dieser Folge, wie kommt es, dass so viele Menschen den Nachrichten aus dem Weg gehen und welche Möglichkeiten gibt es, das wieder umzukehren, also dass Menschen sich informieren und dass man sich auch so informieren kann, dass man davon ja nicht unbedingt immer gleich super schlechte Laune bekommt oder depressiv wird.
Und damit willkommen zurück zu Fit for News. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, erstmal kann man sich ja fragen, wieso viele Menschen sich von den Nachrichten so erschlagen fühlen, ja, dass sie am liebsten gleich ganz abschalten. Man könnte ja schließlich denken, es gibt auch viele positive Meldungen und die sollten das doch eigentlich ausgleichen.
Ich habe immer den Eindruck, positive Meldungen ziehen einfach nicht so gut wie negative. Also offenbar reagieren Menschen sehr viel stärker auf negative Ereignismeldungen. Ne? Also Nachrichten über Kriege und Konflikte, die beeindrucken uns stärker als, ich sag mal, eine Meldung über eine Erfindung im Bereich der erneuerbaren Energien, die eigentlich Good News ist. Aber warum ist das eigentlich so? Also warum sind die meisten Menschen von negativen Nachrichten viel stärker beeindruckt als von positiven? Eine Frage, die ich gerne an unseren Experten richten würde, Michael Haller. Michael, hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist?
Ja, zunächst mal also hallo in die Runde. Es ist ja schon so, wie du gerade gesagt hast, dass ganz generell Nachrichten über Unglücke, ja, über Krisen und Katastrophen die Menschen faszinieren. Ich meine, ihr kennt das ja auch. Praktisch alle Autofahrer gaffen auf den Unfall auf der anderen Fahrspur bei der Autobahn. Und sie starren auch auf die Bilder, die etwas Schreckliches zeigen. Und sehr viele schauen auch gern Serien über echte Verbrechen. Und lesen die Meldungen über Tod und Mord.
True Crime, auch beim Podcast ein Riesending.
Ja, und wie kommt das? Also Hirnforscher und Ethnologen, die erklären diese Fixierung mit unserer Menschheitsgeschichte. Und man stellt sich das so vor, in uralten Zeiten, also Sammler-Jäger-Ära, ging es ja vor allem darum, dass man Gefahren mindern wollte, wenn man auf Nahrungssuche ging, also Tiere jagte oder Früchte sammelte. Also so ein Satz wie, Achtung, im Wald da hinten, da habe ich einen gefährlichen Bären gesehen. Oder von mir aus ein Wolf oder etwas. Das war dann eben eine Nachricht. Und die Botschaft dieser Nachricht, die ging dann so. Geht darum besser woanders auf die Jagd, also da hinten rechts um den Wald herum. Das ist dann, werdet ihr nicht angegriffen. Also mit anderen Worten, solche Nachrichten waren überlebenswichtig. Da das ging auch später noch so. Also denken wir ans Mittelalter, wenn die Händler oder die Postkutscher, wenn die ihre Waren, sagen wir jetzt mal vom Bodensee Richtung Norden, Brandenburg oder so, bringen sollten und den Straßenräubern und den Wegelagerern aus dem Weg gehen wollten. Also brauchten sie in dem Sinne negative Informationen. Also man könnte sagen, unser Gehirn ist so konditioniert, dass es negative Nachrichten für überlebenswichtig hält. Klar, okay, heute gibt es diese Art von konkreten Alltagsbedrohungen nicht mehr. Aber unser Gehirn ist das Alte geblieben. Seine Informationsverarbeitung erzeugt noch immer dieselben Impulse und macht in uns dieselbe Aufregung. Also, ne, man kennt das ja, erhöhter Herzschlag, etwas mehr Schweiß, schnellere Atmung. Kann jeder bei sich selber beobachten, wenn er einen spannenden Krimi anschaut. Und weil schlimme Nachrichten solche Effekte auslösen, werden sie auch viel intensiver konsumiert als gute Nachrichten. Manche Leute sind regelrecht süchtig danach und starren auf jedes Bild, das eine Grausamkeit zeigt.
Also wenn du das so erzählst, dann klingt das ja für mich fast so, als läge das mehr an den Medienkonsumenten als an den Medien selbst, dass so viele Menschen vor lauter Negativität krank und auch verzweifelt sind. Siehst du das auch so?
Ja, schon, aber nicht nur. Wir erleben ja auch seit ein paar Jahren deutlich mehr Krisen, Kriege, Katastrophen, die nun schon auch bedrohlich sind. Nach vielen Jahren des Wohlergehens in Europa. Also wenn wir jetzt mal die Wirtschaftskrisen aussparen, wie 2008 etwa. Denkt mal zurück vor 10 Jahren. Die Annektierung der Krim war damals eigentlich das einzige wirklich bestürzende Ereignis in Europa. Wahrscheinlich fühlte sich kaum jemand hier in Mitteleuropa durchgehend von schlechten Nachrichten gestresst. Für viele schien alles irgendwie auf gutem Wege. Das war bis vor einem Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise, also nicht von ungefähr auch von der Bundeskanzlerin Merkel so eine positive Setzung wie, wir schaffen das. Das entsprach, wenn du so willst, dem damaligen gesamten Gefühl, wie die Dinge laufen.
Hm. Ja, aber genau dieses Gefühl ist seit ein paar Jahren so ein bisschen auf dem Rückzug, könnte man denken. Die Krisen, die rücken immer mehr in die Wahrnehmung, in die Mitte. Viele dieser Krisen und Kriege, die scheinen uns ja inzwischen auch direkt oder indirekt zumindest irgendwie zu betreffen. Und gleichzeitig ist es ja so, wir können die Nachrichten ja auch nicht besser machen, wenn die Ereignisse nun mal so sind, wie sie sind.
Was wir natürlich machen können, ist uns überlegen, wie wir diese Ereignisse präsentieren. Also verschiedene Medien gehen da ja sehr unterschiedlich vor. Viele seriöse Medien machen das eben nicht so, dass sie auf die brutalste Bilddarstellung setzen oder auf die Skandalüberschrift, sondern eben versuchen auch sehr schreckliche Nachrichten so zu präsentieren, dass man nicht so sehr erinnert wird an, sage ich mal, den Vorabend-Krimi, sondern eben wirklich sich informieren kann. Also ich habe schon den Eindruck, es geht vorwiegend darum, wie berichtet wird. Wie siehst du das? Michael?
Ja, nun, also viele Online-News-Medien, die nutzen diese Faszination gegenüber den schrecklichen Nachrichten, nutzen das aus und wollen auch selber mit ihren Bildern und mit ihren Überschriften Entsetzen und Aufregung schüren. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, das ein Alltagsbeispiel, also absolut typisch ist. Also Bild.de an einem Wochentag heißt die Riesenüberschrift, das war am letzten Februar, heißt die Riesenüberschrift, Jugendbande terrorisiert Kleinstadt Heide. Und auf dem großen Bild daneben sehe ich prügelnde Gestalten. Ein anderes Bild zeigt mir eine Großaufnahme, ein schwer malträtiertes Gesicht eines Jugendlichen. Da muss man unwillkürlich hinschauen und das wissen natürlich die Bildmacher.
Also ich will jetzt schon auch wissen, was da
ja,
passiert ist
genau.
Eigentlich.
Und das wissen die Bildmacher ganz genau, dass sie auf das abzielen, ja, auf diese Mischung von Entsetzen und Neugier. Und wer dann die Geschichte lesen will, der muss halt dann Bild Plus abonnieren. Wenn der dann da draufklickt, dann kommt gleich die Mitteilung, kostet pro Monat 7,99 €. Andere Newsmedien sind da zurückhaltender. Also ich habe da ein zweites Beispiel vom genau selben Tag. Das stammt von dem Nachrichtenportal T-Online. Es brachte am selben Tag ebenfalls eine Geschichte über gewalttätige Jugendliche. Aber dort lautet die Überschrift: Messerangriff an Schule, 2 Schwerverletzte. Klingt im Vergleich schon ziemlich sachlich. Und kein Bild und keine Ankündigung, dass man die Story anklicken müsse. Übrigens eben, T-Online verkauft keine Abonnements. Diese Newsseite wird von einem Konzern finanziert, der selber sehr viele Werbeflächen verkauft. Also ihr seht daran, wie die Newsmedien ihre Nachrichten auswählen und wie sie sie aufbereiten, hat auch viel mit dem Finanzierungsmodell zu tun, das quasi hinter den Nachrichten als Geschäftsmodell des Unternehmens steht.
Und genau das wissen natürlich auch die Redaktionen dieser Boulevardmedien, die diese Meldungen dann aufbereiten. Und deshalb scheinen ja zum Beispiel, auch wenn wir nochmal auf dieses Beispiel mit dem True Crime und den Krimis im Fernsehen zurückgehen, scheint genau das ja auch dann beliebt zu sein. Ganz zynisch gesagt jetzt mal, dieses Geschäft mit der Angst der Konsumentinnen und Konsumenten, das scheint ja zu funktionieren.
Naja, also in Labors haben die Neurologen Hirnströme gemessen. Und die Daten, die die gewonnen haben, legen tatsächlich nahe, dass in dem sogenannten limbischen System des Gehirns bei den Krimi-Zuschauern ganz ähnlich Prozesse ablaufen wie beim Betrachten einer Videonachricht über ein katastrophisches Ereignis. Man kann sagen, das eine wie das andere wird als eine Art Riesenaufregung erlebt. Allerdings, der entscheidende Unterschied ist natürlich der, der Zuschauer weiß, dass der Brutalkrimi ausgedacht ist. Doch der Nachrichtenkonsument weiß auch, dass die Gräuelnachrichten eben nicht ausgedacht, sondern Realität darstellen. Und darum kann er das nicht so einfach abschütteln. Es verfolgt ihn mitunter auch weiterhin in den folgenden Minuten, Stunden, Tagen.
Du hast ja zwei Beispiele mitgebracht. Ein Bild, weiß jeder, ist ein Boulevardmedium, wo man wirklich zweimal hinschauen sollte. Wie sieht es denn mit den seriösen Medien aus? Die bringen ja auch sehr viele schlechte Nachrichten. Ja, einfach weil es tatsächlich auch sehr viele schlechte Nachrichten gibt. Also weil die Ereignisse schrecklich waren oder schrecklich sind oder die Aussichten tatsächlich trüb sind. Also ein bisschen kommt man ja auch nicht darüber hinweg, dass Nachrichten einfach ja nicht immer gut sind.
Ja, das stimmt schon. Die Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Sender, also denken wir an den MDR und die Tagesschau oder die Heute-Sendung des ZDF, verschweigen diese schlimmen Ereignisse natürlich schon nicht, das ist klar. Aber sie berichten eben sehr viel zurückhaltender als die News vieler anderer Apps. Sie machen keine Skandalüberschriften und zeigen in aller Regel auch keine Skandalbilder. Sie brauchen das auch nicht, weil sie sich an den Programmauftrag halten müssen und weil sie über unsere fixen Beiträge finanziert werden, also am Abend keine Werbezeit verkaufen müssen und darum nicht an den Einschaltquoten so fixiert sind, wie das eben private Anbieter sein müssen, weil sie auf diesem Wege ihre Werbung verkaufen.
Aber kommen wir doch nochmal von den Medien zu den Menschen zurück, die dann eben halt auf ihren Smartphones und Bildschirmen schlechte Nachrichten oder auch eben verstörende Bilder sehen und konsumieren. Ja, auch von ihren Freunden und Bekannten kriegen diese Menschen dann vielleicht auch diese Bilder und Videos zugeteilt, also über Apps und Messenger-Dienste. Oft kommen die Bilder dann ja auch gar nicht wirklich von Nachrichtenanbietern, sondern eben verbreiten sich dann über WhatsApp zum Beispiel. Wie kann man denn damit umgehen? Was schlägst du da vor, Michael?
Also ich denke, da gibt es nur eins. Man muss dieser Verlockung widerstehen. Und man sollte dem, der grausame Bilder teilt, klar mitteilen, dass man das nicht haben will. Man sollte auch auf die Skandalnachrichten verzichten, die von Newsanbietern aufs Handy gepusht werden. Ich finde da übrigens ganz schlimm diese sogenannten Eilmeldungen. Und ich muss sagen, vor allen Dingen von Spiegel.de. Da verschreckt dieser Push-Dienst seine Nutzer tagtäglich mit doch eigentlich bedeutungslosen Meldungen. Und ich denke, einfach nicht anschauen. Und wer das nicht kann, der kann ja auch diesen Dienst einfach abbestellen. Man verpasst wirklich nichts.
Also kommt natürlich ein bisschen drauf an, auch was für einen persönlich bedeutungslos ist. Man darf natürlich sich auch informieren über Sachen, die jetzt keine Wahnsinnsrelevanz haben. Also ich bin zum Beispiel regelmäßig auf kicker.de und schaue mir die Transfers der zweiten Bundesliga an. Sicherlich keine wahnsinnig wichtigen News. Aber da schaue ich auch so ein bisschen, dass das nicht überhand nimmt, weil so viel Spannendes passiert dann da tatsächlich auch nicht. Also würdest du sagen, das ist tatsächlich das Rezept, auf das man setzen sollte, Disziplin und Selbstkontrolle. Weil es ist ja tatsächlich sehr, sehr verlockend, immer mal wieder zu gucken, was so geht.
Also wenn ich es ganz überspitzt sagen sollte, Charlotte, dann ist das bei vielen Menschen schon so, dass das eine Art Abhängigkeit mit gewissen Suchtgefahren erzeugt, hat dieses dauernde auf dem Handy die allerletzten Nachrichten oder Meldungen und Mitteilungen angucken wollen. Man muss davon runterkommen und man muss sich tatsächlich disziplinieren. Und man sollte sich eben von diesem Aktualitätsgetue auch nicht verleiten lassen. Verstehst du, dass der britische König Charles, dass der erkrankt ist an Krebs? So eine News ist am Abend um 18 Uhr immer noch neu und aktuell. Oder dass eben, ja, du hast das erwähnt mit den Angriffen der Houthi-Milizen, dass die von den USA jetzt mit Raketen beschossen wurden. Oder nehmen wir ein anderes Ereignis, der Führerscheinentzug für Autofahrer, dass der jetzt bald mal europaweit gelten wird. Also solche Nachrichten, die sind doch abends nach Feierabend, sagen wir mal ab 18 Uhr, genauso aktuell wie am Mittag um 13.15 Uhr. Und wenn man sich da ein bisschen diszipliniert und sagt, okay, ich schaue mir die Nachrichten eben abends nach Feierabend bis, sagen wir mal, längstens 22 Uhr, schaue ich mir die News an in der Welt, dann geht es vielen Menschen auch schon besser. Das haben übrigens Schlafforscher nachgewiesen, dass man besser schläft, wenn lange vor der Bettruhe Schluss gemacht wird mit diesen Videonews und den Skandalgeschichten.
Und was empfiehlst du dann denjenigen, über die wir jetzt ganz am Anfang zum Beispiel gesprochen haben, Leute, die überhaupt nicht mehr Nachrichten sehen und hören wollen und auch schon gar nicht brutale Videos oder verstörende Bilder?
Ja, also wir hatten ja vorhin gesagt, das ist mal zunächst auch eine Abwehrreaktion, weil man eben findet, das halte ich nicht aus. Und darum denke ich, sollten diese Menschen nicht gleich wieder mit den schrecklichen Nachrichten anfangen, sondern sie sollten vielleicht das Gespräch suchen. Mit ihren Freundinnen und Freunden am Arbeitsplatz oder auch mit den Eltern, wenn man noch zu Hause wohnt. Aber nicht gleich groß über die Weltpolitik oder über die Ampelregierung große Sprüche machen, sondern über kleine Probleme, die aber relevant sind. Und auch da nicht gleich eine Meinung abgeben, sondern fragen, zuhören, sich neugierig zeigen. Und ich glaube, da eignen sich am besten Themen aus dem Lokalen. Und warum nicht gleich im eigenen Stadtteil anfangen? Zum Beispiel werden jetzt auch bei uns Wohnstraßen gebaut mit Parkschein für die Anwohner. Hast du gehört, dass in Paris die Fahrer von SUV-Autos dreimal so hohe Parkgebühren zahlen müssen? Findest du das okay? Also solche Themen. Versteht ihr? Ich meine damit, das Wichtigste ist doch, dass man sich wieder beteiligt am Gespräch über die öffentlichen Angelegenheiten, also über Vorgänge, die uns direkt angehen und wo wir auch etwas tun können.
Das sind natürlich jetzt nicht unbedingt die Meldungen, die dann in den Nachrichten kommen, wenn es wirklich um was Lokales geht, ne?
Ja, das stimmt natürlich. Aber ich denke, es geht mal zunächst um das Interesse an der Lebenswelt, das geweckt werden muss bei denjenigen, die sich komplett verabschiedet hatten. Also diejenigen, die sich für die städtische Umwelt wieder zu interessieren beginnen, die sehen dann auch Zusammenhänge zur größeren Welt. Und ich meine damit, wer sich für das Geschehen in der kleinen und in der großen Welt interessiert, der möchte dann auch mal informiert sein und wird dann darum auch eben ganz selektiv Nachrichten rezipieren und sich auf diesem Wege über das aktuelle Geschehen auch informiert halten.
Du sagst jetzt selektiv. Hast du vielleicht eine Empfehlung oder einen Tipp, wie diese Selektion aussehen könnte?
Ja, das ist allgemein gar nicht so leicht zu sagen. Also ich würde da zunächst mal vorschlagen, dass man in Ruhe ein paar News-Anbieter vergleichend anschaut. Und zwar solche, von denen man den Eindruck hat, dass die doch zuverlässig und sachlich informieren und natürlich auch interessante Themen bringen, logisch. Also man sollte zum Beispiel ganz genau hinschauen, ob in den Nachrichten auch die Quellen genannt werden. Ob da klar zwischen der Sachdarstellung und der Meinungsäußerung unterschieden wird, so wie wir es vorhin besprochen haben. Also Regeln, von denen wir auch sagen können, dass sie mit den Qualitätsstandards des Journalismus übereinstimmen. Was außerdem gegen den Nachrichtenfrust helfen kann, sind solche News-Angebote, die auch einen Nutzwert, wie man das so schön nennt, also Nachrichten, die mir etwas bringen, die mir was bieten, die solchen Nutzwert versprechen und die, sagen wir mal, auch über gelungene Projekte und über interessante Menschen etwas zu erzählen haben. Übrigens, beim Thema positive Nachrichten, da fällt mir ein, da gibt es eine Studie über Lokaljournalismus. Und diese Studie, die also in der Inhaltsanalyse war, die brachte heraus, dass 2/3 der Berichte im Lokalteil erfreuliche oder neutrale Nachrichten bringen. Und nur weniger als 1/3 berichtete über negative Ereignisse und die kamen überwiegend von der Polizei.
Ja, also Lokalteil, eine Empfehlung von unserem Experten Michael Haller, um vielleicht so einige Menschen dann doch wieder aus dieser kompletten News-Vermeidung herauszukriegen. In der nächsten Folge, da werden wir in dieses Thema übrigens nochmal tiefer einsteigen und ganz konkret auf einzelne Medienangebote eingehen. Und zwar mit der Frage, was sind denn eigentlich handwerklich zuverlässige Nachrichten? Wie kann ich erkennen, dass Nachrichten ja gut gemacht sind?
Ja, und den Fit for News Podcast von Detektor FM und dem Europäischen Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung, den findet ihr überall, wo ihr auch sonst eure Podcasts hört, zum Beispiel bei Spotify oder auch Apple Podcasts. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung und schreibt uns auch Anmerkungen, Kritik und eigene Erfahrungen mit dem Thema Medienkonsum an podcast@fitfornews.de.
Am Mikrofon verabschieden sich für heute wie immer Lars, Michael und Charlotte. Macht's gut, bis nächste Woche.
Ciao. Tschüss.
Fit for News, der Podcast. Ein Projekt des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung und dem Podcastradio Detektor FM.